Wenn man sich gerade die IT-Welt anschaut, die letzten Jahre, ist es immer sehr, sehr schwierig gewesen, Nachwuchs zu bekommen. Der Markt an guten Fachkräften ist umkämpft. Wir wollen es schaffen, ja, diese Lücke, die auf dem Markt ist, selber zu füllen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Pausenbrot und Perspektive, dem Ausbildungspodcast der Nordwestzeitung, der in Kooperation mit der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer entsteht. Mein Name ist Julian Reusch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das ganz viele junge Menschen spannend finden. Das Gründen, New Work und dabei natürlich auch das Thema Ausbildung. Was bedeutet es eigentlich, ein eigenes Unternehmen aufzubauen? Welche Eigenschaften und Erfahrungen braucht man dafür? Und wie passt da das Thema Ausbildung in eine Welt, in der Selbstbestimmung, Flexibilität und moderne Arbeitsmodelle immer wichtiger werden? Dafür habe ich mir zwei Gäste von Welldiety, einem jungen Oldenburger IT-Unternehmen, ins Studio geholt. Zum einen ist Adrian Macher bei mir einer der Firmengründer. Er erzählt uns die Gründungsgeschichte und wie Welldiety den Begriff New Work mit Leben füllt. Hallo Adrian, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Julian, vielen Dank und schön, dass ich dabei sein darf.
Sehr gern, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und zum anderen ist auch noch sein Kollege Tobias Totzek bei mir. Er ist Softwareentwickler und kümmert sich um das Thema Ausbildung bei Welldiety. Darüber werden wir heute auch nochmal intensiv sprechen. Hallo Tobias, schön, dass auch du da bist.
Hallo Julian, danke für die Einladung.
Sehr gern. Adrian, lass uns doch einfach mal starten mit Welldiety. Für Menschen, die dieses Unternehmen nicht kennen, was macht ihr genau? Was seid ihr für ein Unternehmen?
Wir entwickeln Software.
Was für Software? Was bedeutet das? Führ's etwas aus.
Ja, jetzt hätte ich erwartet, dass du sagst, ich bin ein Softwareentwickler und deswegen die Antwort so kurz.
Ja.
Und deswegen auch von Haus aus kein Vertriebler. Aber ja, jetzt mittlerweile habe ich das über die Jahre hinweg gelernt, das mit etwas Leben auszuschmücken. Ja, also wir entwickeln aus Leidenschaft mit Leidenschaft Software-Anwendungen und wir haben zwei Schwerpunkte. Zum einen ist es die Dienstleistung, wo wir wirklich Manufakturarbeit leisten, wo wir Software im Auftrag des Kundens entwickeln und für ganz viele verschiedene Domänen, ganz viele verschiedene Bereiche, von der Printindustrie über die Chemieindustrie bis hin zu Energie, machen wir im Prinzip ja ganz, ganz viele B2B-Anwendungen. Und der zweite Bereich bei uns sind SaaS-Produkte, also Software-as-a-Service-Produkte, wo wir dann ja Software entwickeln und dann die Lizenzen verkaufen, also das typische Lizenzgeschäft. Das sind so die beiden Schwerpunkte von uns.
Und ich habe schon eingangs gesagt, du bist einer der Gründer des Unternehmens. Gab es da für dich so einen Moment eigentlich in deinem Leben, wo du sagst hast, ich gründe jetzt, oder wie kam so diese Idee?
Das ist ein Wunsch von mir gewesen, den ich schon immer hatte im Grunde genommen. Also seitdem ich vielleicht 10 bin, habe ich mich mit der Thematik schon auseinandergesetzt, beschäftigt und tatsächlich sehr früh dafür interessiert, was man eigentlich machen muss, um ein Unternehmen zu gründen. Und ja, im Prinzip tatsächlich auch schon zu Schulzeiten die erste GbR gehabt und ja, dann später irgendwann dann Welldiety gegründet.
Und was hat dich dann so bewegt, zu Welldiety zu gründen? Du hast gerade gesagt, du hast ja schon mal ein anderes Unternehmen. Wie kam dann diese Idee Welldiety?
Ja, also und zwar, ich wollte es schon immer machen, hatte ich ja eingangs gesagt, und während des Studiums hatte ich gute Freunde gefunden, wo ich dann auch überlegt habe, das mit denen zu machen. Also ich konnte mir das auch schon immer gut vorstellen, das nicht nur alleine zu machen, sondern mit jemandem. Und so habe ich in der Zeit an der Uni Oldenburg Torben Schinken kennengelernt während des Studiums. Und ja, über, ich sag mal, ja, die Studieninhalte haben wir zueinander gefunden. Wir haben beide Informatik auf Diplom damals noch an der Uni Oldenburg studiert und haben uns dann quasi nach der Uni ganz klassisch hingesetzt und überlegt, was wir denn eigentlich machen wollen, weil eigentlich, also die Idee, dass wir sozusagen uns selbstständig machen wollten, ist von mir zumindest schon vorher gefallen, und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, was wir machen wollen.
Und also es gab quasi erst das Team, bevor die Idee da ist. Höre ich das gerade richtig raus? Eigentlich hattet ihr euch, bevor ihr die konkrete Idee hattet.
Absolut, das war so. Also wir haben uns wirklich dann ganz klassisch hingesetzt und eine Liste mit Ideen gesammelt und dann ja ein paar Ideen durchprobiert, bis wir dann etwas gefunden haben, was für uns funktioniert hat.
Und da kam dann schon diese ganze Idee, Softwarelösung für Unternehmen und so zusammen. Hattet ihr da auch schon den Namen oder wie kamt ihr da dann drauf?
Nee, also der Name kam später und das mit der Softwareentwicklung war aber naheliegend. Also wir haben beide auf Diplom Informatik studiert, Informatik auf Diplom, und wussten dann schon sozusagen, dass wir irgendwas mit der Software machen wollen. Tatsächlich war die erste Idee aber ein Hardware-Gadget. Natürlich mit Softwareanteilen, aber die Idee war es damals sozusagen so ein Unterputz Bluetooth-Schalter zu entwickeln, indem man sehr einfach sozusagen ja unter so eine Steckdose bauen kann und dann mit dem Smartphone sich sozusagen ohne einen Hub, also Point-to-Point mit dem Switch sozusagen verbinden, also mit dem Aktor verbinden kann und dann zum Beispiel so eine Leuchte, Lampe zu steuern mit dem Smartphone. Und damals, das war 2008, 2009, da waren wir tatsächlich vor der Zeit, weil im Grunde genommen, jetzt kann man überall Aktoren kaufen, also diese Home Automation Hersteller gibt es ja wie Sand am Meer mittlerweile, aber damals war das ein ganz neues Feld und das war die erste Idee, hat aber nicht funktioniert aus diversen Gründen, und tatsächlich die dritte Idee war es tatsächlich ja, dann eine App zu entwickeln, kann ich auch gleich nochmal was zu erzählen.
Ja, genau, auf jeden Fall, darüber sprechen wir dann gleich noch, aber erstmal drängt sich für mich auch noch die Frage auf, wie gesagt, wir sind ja auch ein Podcast zum Thema Ausbildung, wir sagen wir mal so schön, unsere Schnittstelle ist so nach der Schulzeit zum Start in die Berufswelt. So, da wollen wir ansetzen. Hast du eigentlich dann auch eine Ausbildung gemacht oder bist du quasi vom Studium ins kalte Wasser gesprungen?
Ich bin tatsächlich, also ich war auf dem Gymnasium hier in Oldenburg, habe dann studiert und nach dem Studium habe mich sofort selbstständig gemacht. Denn für mich, das ist die beste Zeit gewesen. Man hat ja keine Verpflichtung, man hat keine Kinder, man hat kann vielleicht eine Wohnung, Haus, also auch keine finanziellen Verpflichtungen. Das heißt, das, was man verlieren kann, ist sehr, sehr begrenzt gewesen zu der Zeit.
Ja.
Und insofern auch ein guter Zeitpunkt, um damit zu starten.
So, jetzt hast du gerade schon das Stichwort App einmal in den Raum geworfen. Erzähl uns mehr dazu.
Ja, genau. Also die dritte Idee war tatsächlich, eine App zu entwickeln. Und zwar, das war 2009 mittlerweile. Das war die Zeit, so wo die Smartphones, wie wir sie heute kennen, vorgestellt wurden. Also 2008 das G1, das iPhone, ich glaube 2007 in Deutschland. Und ja, 2008, 2009 haben wir uns tatsächlich auch in den Abschlussarbeiten an der Uni schon mit Smartphones dann sehr intensiv beschäftigt. Und dann war eben die Idee, eine App zu entwickeln, mit der man physische Prints, das heißt Fotos, bestellen kann. Das heißt, du nimmst mit deinem Smartphone ein Foto auf und kannst dann das Foto bestellen. Und das war die Idee. Und nachdem wir uns eingeschlossen haben, 2 Monate entwickelt haben, einen Prototypen entwickelt haben, haben wir uns ein Unternehmen hier in Oldenburg mit einem sehr großen Drucker gesucht und sind dann zu diesem Unternehmen gegangen, und die wollten wir sozusagen als Dienstleister für uns gewinnen, damit sie eben die Fotos produzieren. Ja, eine Anekdote dazu, und zwar, also CW ist der Dienstleister hier in Oldenburg. Ja,
kennt man durchaus
in Oldenburg. Ja. Und als wir das vorgestellt haben, das allererste Mal, diesen Prototypen, hat man uns gesagt, ja, das sieht alles ganz gut aus, ihr seid auch nette Studenten, aber wisst ihr was, das haben wir schon 2004, 2005 mit Nokia probiert und das hat nicht funktioniert, das mit den Smartphones wird sich nicht durchsetzen.
Leicht daneben gesetzt, würde ich sagen, diese Behauptung. Schlecht gealtert.
Ja, aber es gibt eine positive Wendung dazu, denn wir sind dann nach Hause und haben gesagt, wenn uns Civil nicht vollends unterstützen mag, dann suchen wir uns einen anderen Dienstleister. Und wie es der Zufall wollte, einen Monat später klingelte das Telefon, dann hieß es, kommt doch nochmal vorbei. Wir dann da also wieder hin zu CW und dann haben wir das nochmal vorgestellt und dann saßen da ein paar mehr Leute am Tisch und dann hieß es, ja, wir produzieren gerne für Sie Fotos, aber eigentlich würden wir den Quellcode von Ihnen kaufen wollen.
Ah, okay.
Genau, und so haben wir dann irgendwie 6 Monate mit CW verhandelt, einmal im Monat haben wir uns getroffen und dann haben wir uns mit CW geeinigt, und CW hat uns dann tatsächlich als Dienstleister dann damit beauftragt, die Software weiterzuentwickeln. Und so ist im Grunde genommen das eine Kerngeschäft von uns entstanden, und zwar eben die Dienstleistung, die Softwareentwicklung.
Also geht darauf quasi das zurück, und wahrscheinlich mit dem Startkapital dann vielleicht auch ganz gut ließ sich dann gründen, kann man das so sagen?
Ja, absolut. Denn zu der Zeit haben wir uns auch für Exist beworben. Also Exist ist ja so ein Gründerstipendium, wo man sozusagen ein Jahr das Gehalt gefördert oder bezuschusst bekommt. Man muss es nicht zurückzahlen, und da haben wir uns auch damals für beworben. Allerdings waren die bürokratischen Hürden relativ hoch. Das heißt, man musste relativ viel Zeit investieren. Also man musste einen Businessplan entwickeln, man musste ganz viele Geschäftszahlen vorlegen und auch LOIs, also Letter of Intents von verschiedenen Parteien einholen. Und wir haben das geschätzt auf ungefähr 2 Monate Vollzeitarbeit, um sich da durch diesen Prozess zu quälen. Und gleichzeitig, wenn man das hätte machen wollen, hätte man keinen Umsatz tätigen, also keinen Umsatz machen können.
Ja.
Und das ist so ein bisschen dagegen sozusagen konträr gelaufen, also mit dem erst drohenden Auftrag durch CW, und deswegen haben wir uns dann dagegen entschieden, also gegen das Exist-Stipendium, und haben uns dann für den ersten Umsatz entschieden.
Kann man, glaube ich, auch verstehen, dass da vielleicht das Geld dann auch mal natürlich ein wichtiger Faktor ist. Aber nimm uns mal so ein bisschen jetzt mit in eure, ich nenne es jetzt mal Gründungszeit. Wie schwierig ist es denn eigentlich, so ein Unternehmen dann zu gründen? Also wenn man eine Idee hat, wie kompliziert ist dieser Weg?
Man würde jetzt erwarten, dass ich sage, dass es sehr kompliziert ist. Ich sage das aber einmal wieder gerne, am Ende des Tages ist es dann nicht so kompliziert. Es gibt verschiedene Behördengänge, die man zu tätigen hat. Und ich glaube, die einzelnen Behördengänge und der Papieraufwand, der hält sich in Grenzen. Das, was sozusagen dann so ein bisschen auf die Füße fällt, und das merken wir immer wieder, wenn wir zum Beispiel jetzt auch neue Unternehmen, Tochtergesellschaften oder wenn wir uns investieren, beteiligen, das, was so ein bisschen auf die Füße fällt, sind dann die Zeiten dazwischen, also wo man auf bestimmte Ergebnisse warten muss. Ob das jetzt zum Beispiel einfach die Eröffnung eines Bankkontos, also eines Geschäftskontos, das kann schon wirklich mehrere Monate dauern, oder der Termin beim Notar, das kann schon dauern, oder der Termin jetzt sozusagen jetzt auch beim Amt, um das Gewerbe anzumelden. Und diese ganzen Wartezeiten können insgesamt dann schon gerne ein halbes Jahr insgesamt kumuliert dann bedeuten. Und ja, ein halbes Jahr, um ein Gewerbe anzumelden, ist dann schon lang.
Ja, auf jeden Fall. Welche Fähigkeiten und Eigenschaften muss man denn mitbringen, um erfolgreich gründen zu können? Was würdest du sagen?
Also grundsätzlich die Liebe mitzubringen, Unternehmer zu sein. Ja, was macht ein Unternehmer aus? Neugier auf Neues, Bock auf die Themen, die man bearbeitet. Auf jeden Fall haben Geduld, weil häufig passieren Dinge oder Ergebnisse kommen sie nicht über Nacht, außer man hat ganz viel Glück, sondern Geduld. Und in der Lage sein, auch mit Niederschlägen umgehen zu können. Also Resilienz ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema.
Da sind wir, finde ich, auch bei einem wichtigen Punkt. In der ganzen Geschichte, in der Firmengeschichte gab es bestimmt Rückschläge, auch Fehler vielleicht, die gemacht worden sind. Was würdest du jetzt retrospektiv sagen, hätte man vermeiden können, oder mit dem Wissen von heute, was hättest du anders gemacht?
Also uns gibt es ja schon ein bisschen länger. Uns gibt es ja schon seit 2010. Also wir haben tatsächlich in diesem Jahr unser 15-jähriges Bestehen gefeiert.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank dazu. Bedeutet, wir haben natürlich auch schon vieles erlebt und viel gemacht. Ich glaube, am Ende des Tages, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer sozusagen, aber jetzt so ein Wissen aufzubauen, um Fehler immer wieder zu vermeiden, ist ganz, ganz schwer. Also ich kann zumindest für uns individuell sprechen, und ich glaube, das ist von Unternehmen zu Unternehmen wieder ganz anders. Also ich persönlich oder wir als Gründerteam haben viel zu lange, oder was ist viel zu lange, aber zu lange uns mit dem operativen Tagesgeschäft beschäftigt. Also wir haben viel im Unternehmen statt am Unternehmen, wie man so schön sagt, gearbeitet. Und das hat dazu geführt, dass die ersten Jahre wir sehr langsam gewachsen sind, weil wir uns eben sehr viel im operativen Tagesgeschäft beschäftigt haben. Und wir haben im Grunde genommen auch da Glück gehabt, weil hätte sich zum Beispiel der Markt zwischenzeitlich schlecht entwickelt oder wir hätten einen wichtigen Auftrag verloren oder jetzt CW wäre irgendwann zwischendurch zum Beispiel als Kunde nicht mehr bei uns gewesen oder vielleicht irgendwelche wichtigen Mitarbeiter wären von uns gegangen, und wenn wir dann, das ist ja alles zum Glück nicht passiert, aber wäre das zum Beispiel am Anfang passiert, dann glaube ich, wären wir als Unternehmen nicht stabil gewesen oder nicht stabil genug gewesen, um das zu überstehen. Und ich finde, jetzt ist auch so eine Zeit, also 2025, 2026 wird wahrscheinlich folgend sein. Aber es gibt jetzt so, ich sag mal, also Marktabschwung. Und ich merke jetzt auch, dass viele Unternehmen, die mit uns mitunter gestartet sind, auch mitunter aufgeben. So, und die haben zum Beispiel auch nicht dann dafür gesorgt, dass sie eine gewisse Größe erreichen oder eben Strukturen aufbauen, die sie resilienter als Unternehmen machen. Und das haben wir zum Beispiel auch am Anfang verpasst. Und dann aber irgendwann, ich sag mal, nach 10. Jahr oder ich würde sagen mal im 8. Jahr die Kurve bekommen und dann aktiv darum bemüht, uns größer aufzustellen, diversifizierter aufzustellen und aktiv einfach über die Dinge nachzudenken, was ein Unternehmen ausmacht und wie macht man es eigentlich groß, um auch resilienter zu sein.
Das ist nämlich auch ein spannender Punkt. Ihr seid ja nun mal kein Startup mehr, ne? Ihr seid jetzt nicht mehr 2, 3 Studenten, die da irgendwie eine Idee haben und im Kellerlein programmiert haben, sag ich jetzt mal so, sondern ihr seid 60, 70 Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wie viel habt ihr inzwischen so um den Dreh?
Ja, genau. Also ich glaube, die Definition eines Startups ist ja, von Definition zu Definition unterschiedlich. Aber ja. Ich glaube, häufig sagt man 5 Jahre, über die sind wir auf jeden Fall hinaus. Ja, genau. Und Anzahl der Mitarbeiter, ich glaube, da gibt es keine typische Kennzahl. Aber ja, wir sind knapp 80 Köpfe.
Ja, so genau. Und wie, hast du mich gerade so ein bisschen angesprochen, so diese Strukturen zu schaffen. Wie schafft man denn aus so einem kleinen, vielleicht auch sehr motivierten, aber vielleicht auch ein bisschen wilden Umfeld dann so ein gesundes, funktionierendes, junges Unternehmen zu schaffen?
Also wir haben es über Schmerzen gelernt.
Also ob das der beste Weg ist, ist auch die Frage, ne?
Vermute ich nicht. Ja. Wieso über Schmerzen? Ja, wir sind dadurch, dass wir, also Torben und ich, leidenschaftliche Softwareentwickler nach wie vor sind, haben wir einfach uns ja lange Zeit keinerlei Gedanken dazu gemacht, wie man so eine Organisation aufbaut. Aber unabhängig davon, dass wir uns da keine Gedanken gemacht haben, ist es einfach passiert, dass wir immer größer geworden sind. Und irgendwann so ab einer Mitarbeiterzahl von, ich sag mal, zwischen 15 und 20, haben wir gemerkt einfach, dass uns das so ein bisschen ein Stück weit über den Kopf wächst. Also wir haben ganz, ganz viel oder irre viel gearbeitet, um einfach auch so diese administrativen Dinge nebenbei irgendwie auffangen zu können. Und dann haben wir, also wir beide uns hingesetzt und standen so typisch, also in so einer typischen Weggabelung, wo wir uns entscheiden mussten, gehen wir links, machen das Ganze wieder kleiner, um einfach gesünder zu sein, also ne, ein kleineres Team, um einfach weniger Administrationsoverhead zu haben. Oder versuchen wir das größer zu machen und Strukturen aufzubauen, wo wir dann auch wieder als Gründer gesünder werden. Und ja, wir haben uns für den zweiten Weg entschieden und im Grunde genommen ab diesem Gespräch oder ab diesem Zeitpunkt haben wir uns viel aktiver damit beschäftigt, naja, was bedeutet das eigentlich? Und ich finde, das war eines der Kernelemente, die uns dann damit oder dazu verholfen haben, größer zu werden. Weil sobald man sich aktiv mit etwas beschäftigt, es ist ein ganz anderer Drive, als wenn man es nicht tut. Also Wissen alleine hilft nicht, sondern es ist wirklich schon, dass man Interesse hat, etwas zu erreichen. Und genau, und ich persönlich bin dann in die Organisationsentwicklung aktiv gegangen. Das heißt, ich habe mich ganz stark damit beschäftigt, wie kann man Unternehmen aufbauen, wie kann man ein Team aufbauen, wie kann man Strukturen, Atmosphäre, all das, was wir bei uns irgendwie vielleicht in der Vergangenheit schon irgendwie zum Teil richtig gemacht haben, aber dann nochmal hingesetzt und strukturiert alles aufbereitet. Und Torm hat sich, ist der, ich sag mal, Technik verhaftet geblieben, aber er ist dann auch aus der operativen Tätigkeit rausgegangen und ist jetzt sozusagen, wenn man so möchte, eher der CTO. Er kümmert sich bei uns ganz stark um die technischen Abläufe, technischen Prozesse. Das heißt, ganz plakativ gesagt, wie schafft man es, ein Stück Software in puncto Quantität und Qualität immer besser zu entwickeln? Das heißt, mit dem Oberbegriff Softwaretechnik beschäftigt er sich aktiv und sorgt dafür, dass bei uns die Software gut entwickelt wird.
Sehr gut. Ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass auch viele junge Menschen ja diesen Podcast hören und bestimmt auch ganz viele junge Menschen das Thema Gründung irre spannend finden. So habe ich irgendwie, höre ich auch aus meinem Umfeld, so dieser Traum von eigener Chef sein, eigene Idee, daran zu arbeiten, das ist ja wie so ein Baby wahrscheinlich, was man dann auch aufwachsen sieht, so in all den Jahren. Ich höre aber auch immer wieder, dass viele Leute sich diesen Schritt dann nicht zutrauen, weil vielleicht auch so die Angst vorm Scheitern zum Beispiel da ist. Hast du oder habt ihr das auch manchmal noch, dass ihr jetzt noch scheitern könnt oder hat man das manchmal im Hinterkopf und was würdest du den Leuten noch mitgeben, die solche Gedanken haben?
Julian, bist du in einer Beziehung?
Ja, ich bin verheiratet.
Wie lange?
Verheiratet sind wir jetzt 6 Jahre.
Glaubst du, dass eure Beziehung irgendwann noch scheitern kann?
Also nee, ich hoffe natürlich nicht, ne? Aber es ist eine gute Verbindung, stimmt.
Ich glaube, dessen kann man sich nie sicher sein und ich glaube, es ist wichtig, dass man das eben weiß. Also dass auch eine, ich sag mal, jetzt gut laufende Beziehung in Zukunft mal nicht laufen kann. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann arbeitet man auch daran aktiv, dass es nicht passiert. Und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt. Also auch wir, wenn wir jetzt irgendwie größer geworden sind, also das ist ja auch so am Anfang der Plan gewesen, sondern mit größeren Strukturen, mit größeren Cashflow und was auch immer, ist man resilienter. Ja, das ist so, aber ich glaube, diese Gewissheit oder hundertprozentige Sicherheit wird man nie erreichen können. Also das gibt ja ganz tolle Beispiele aus der Wirtschaft, wo man auch ganz große Konzerne eben auch sterben gesehen hat. Deswegen, ja, ganz sicher ist man sich nicht, aber man kann schon zumindest die Wahrscheinlichkeit minimieren, wenn man aktiv daran arbeitet.
Tobias, jetzt würde ich dich auch gern mal dazu holen. Ich habe schon eingangs gesagt, du kümmerst dich um das Thema Ausbildung bei World IT, was ich nämlich durchaus erwähnenswert finde, weil dieses Unternehmen oder ihr als Unternehmen schon sehr früh den Fokus drauf gelegt hat, aufs Thema selber ausbilden, was finde ich bei Start-up-jungen Unternehmen jetzt nicht die Normalität ist. Warum ist das für euch so wichtig gewesen, das schon immer mal zu machen?
Also generell muss man sagen, World IT bildet jetzt seit 8, 9 Jahren aus. Wir sind damit angefangen, weil wir gesagt haben, wir müssen uns irgendwie um unseren eigenen Nachwuchs kümmern. Wenn man sich gerade die IT-Welt anschaut, die letzten Jahre, ist es immer sehr, sehr schwierig gewesen, Nachwuchs zu bekommen. Der Markt an guten Fachkräften ist umkämpft. Wir wollen es schaffen, diese Lücke, die auf dem Markt ist, selber zu füllen. Und im Idealfall mit Mitarbeitern, die von Anfang an in der Kultur des Unternehmens verhaftet sind. Das heißt, die sind von Anfang an dabei, die wissen, was wir machen, was wir für Produkte entwickeln. Und nach der Ausbildung sind die ideal auf uns zugeschnitten. Das heißt, daran arbeiten wir und das ist unser Ziel. Und deswegen sind wir damit früh begonnen oder haben wir damit früh begonnen.
Genau, ihr bildet jetzt schon länger aus. Magst du auch einmal noch erzählen, was für Ausbildungsberufe ihr anbietet?
Wir bei Boldiety haben 3 Ausbildungsberufe. Das ist erstmal passend zur Informatik, der Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, zu so einem Softwareprodukt gehört natürlich noch ein bisschen mehr. Also wir müssen auch schöne Benutzeroberflächen entwickeln. Wir brauchen vielleicht auch mal einen Flyer und wir müssen auch vielleicht mal Marketingaktivitäten machen. Deswegen gibt es dann noch die 2 Berufe dazu. Das ist die Kauffrau für Marketingkommunikation, die aktuell bei uns ausgebildet wird, als auch der Mediengestalter für Digital und Print.
Und was macht jetzt eure Ausbildung auch aus? Vielleicht auch einen Blick, so im Vergleich zu, ich sag mal, klassischen Unternehmen, wenn man das jetzt so lapidar vielleicht mal zusammenfassen kann.
Also generell ist unsere Ausbildung sehr stark auf unsere Auszubildenden zugeschnitten. In großen Unternehmen und großen Konzernen macht man sich häufig einmal Gedanken über so einen Ausbildungsplan, einen Rahmenplan, was man mit den Azubis macht. Der wird einmal entwickelt und dann jedes Jahr neu ausgespielt. Wir haben darauf geachtet, dass wir zwar einen bestimmten Grundplan haben, was wollen wir den Azubis vermitteln, aber wir passen das immer auf die Azubis, auf den Jahrgang, auch auf die Themen an. Denn gerade in der Softwareentwicklung ist es ja so, es kommen immer neue Projekte, es kommen neue Kunden, es kommen auch neue Technologien. Gerade die IT-Welt entwickelt sich sehr, sehr schnell weiter. Es gerade jetzt in den letzten Jahren mit künstlicher Intelligenz und
Thema
Co.
KI, genau. Ja.
Da ist nichts fix. Also wir können nicht sagen, wir entwickeln einmal einen Plan und machen den jetzt 10 Jahre lang durch, sondern wir müssen uns konstant anpassen. Und das ist auch etwas, was wir den Azubis natürlich vermitteln, dass man darauf sich dynamisch anpassen muss. Man kann sich nicht auf eine Technologie festlegen und das Leben lang weitermachen. Das klappt halt nicht. Also wenn ich jetzt beispielsweise mir einen Maurer angucke, da gehe ich davon aus, dass das langfristiger ein Thema ist. Und bei uns muss ich wirklich konstant immer weiter lernen und damit arbeiten.
Aber das stelle ich mir auch manchmal herausfordernd vor, ne? Weil sich halt so schnell die Themen ändern, die Entwicklungen ändern. Wie kriegt ihr das unter einen Hut, das dem auch allen gerecht zu werden?
Generell ist das so, dass das bei den Azubis erstmal eine Grundanforderung ist. Man muss offen sein für neue Technologien. Man muss auch offen sein, die Veränderungen anzunehmen. Das ist genau wie mit dem, wenn ich ein Unternehmen gründe, muss ich bereit sein, mit Problemen umzugehen. Und wenn das da ist, dann können wir mit den Azubis damit auch arbeiten. Das stellt natürlich auch große Anforderungen an uns als Ausbilder. Das heißt, wir müssen immer am Markt bleiben. Wir müssen uns immer mit den neuen Technologien beschäftigen. Aber das ist auch etwas, was uns sehr viel Spaß macht, ne? Also das sind wir immer dran und dabei.
Du hast schon gerade gesagt, was auch die Anforderung an die Azubis ist, an die jungen Menschen. Lass uns doch da mal weitersprechen. Was für Anforderungen habt ihr denn an Bewerberinnen und Bewerber? Sind es die Schulnoten, müssen die in Mathe eine 1 haben oder was ist so das, worauf ihr achtet?
Ich glaube, ich wiederhole jetzt, was auch schon in anderen Episoden gesagt wurde. Schulnoten sind für uns nicht so wichtig. Wenn wir uns die Schule anschauen, werden dort Themen vermittelt, für die ein Azubi oder ein späterer Azubi gar nicht unbedingt das Interesse hat. Ja. Religion, Geschichte, Politik. Die sind natürlich gesellschaftlich wichtig, aber vielleicht für das, was man langfristig machen möchte, Informatik nicht unbedingt so relevant. Und deswegen schauen wir eher darauf, hat ein baldiger Azubi Interesse am Thema? Hat der Bock? Will der? Hat der Drive? Natürlich, wir können uns nicht davon freimachen, man schaut natürlich auf das Zeugnis. Aber ich lade die Azubis trotzdem alle zum Bewerbungsgespräch ein und schau mal, wie ticken die? Ne, sind die bereit, genau diesen Technologiewandel, die neuen Themen mitzunehmen? Und wollen die mit uns wachsen und Gas geben? Das ist das Allerwichtigste. Und wenn ein Azubi in der Freizeit schon vielleicht irgendwelche Themen gemacht hat. Also bei uns ist das so, hat der schon mal irgendwas programmiert? Hat er zu Hause zum Beispiel so einen Raspberry Pi oder hat er auf so einem Tablet schon mal irgendwie eine Anwendung gemacht oder auch in einem Praktikum irgendwas gemacht? Mhm. Sind das für uns ja so typische Green Flags? So, das ist, dann arbeiten wir gerne zusammen.
Das ist schon mal ein Zeichen, dass da ein Grundinteresse einfach auch da ist.
Definitiv.
Bei den Themen, ne? Ja. Genau. Was ist denn so deine Erfahrung bei den jungen Leuten? Du hast jetzt auch KI angesprochen. Wie fit sind die denn so bei diesen ganzen auch Softwareanforderungen oder wie oft passiert das denn, dass du sagst, boah, die haben ja schon interessante Sachen auch gemacht?
Sehr oft. Also wir haben jetzt gerade einen Azubi bei uns im Unternehmen, der hatte so ein Problem, Der Parkplatz vor seinem Haus war immer belegt. Und er wollte wissen, wie finde ich denn raus, ob ich da heute parken kann, wenn ich nach Hause fahre. Und dann hat er sich da eine Kamera eingestellt mit Bilderkennung und sich einen Algorithmus gebaut, der ihm gesagt hat, ja, da hat sich jemand hingestellt. Und ja, die beschäftigen sich sehr viel damit. Solche Technologien wie KI und Co. helfen denen, schneller einen Einstieg zu finden und sich damit zu beschäftigen. Und die meisten sind oft schon sehr fit und haben ein intrinsisches Interesse.
Du hast es schon gerade mal so ein bisschen angedeutet, dass ihr auch ausbildet, um natürlich dann Fachkräfte ans Unternehmen zu binden. Also was ist eigentlich auch die Perspektive, wenn man bei euch eine Ausbildung macht, was die Zukunft, was die Übernahme angeht?
Also wir bilden definitiv für den eigenen Bedarf aus. Also wir probieren, alle Azubis bei uns im Betrieb zu halten. Es gibt natürlich immer Gründe, wenn ein Azubi sagt, ich möchte wieder zurück in die Heimat, wo ich zum Beispiel herkomme, oder meine Freundin zieht um und ich ziehe hinterher. Ja. Diese Gründe gibt es immer.
Klar.
Aber unser Hauptziel ist erstmal, alle Azubis, die bei uns anfangen, zu halten, weil sonst würden wir auch nicht die Zeit und auch das Geld, was eine Ausbildung kostet, investieren.
Ganz klar. Das ist nämlich auch nicht wenig, muss man auch mal sagen. Ne? Also wahrscheinlich fast eine volle Stelle, die man bestimmt nur an Azubis investieren kann, schätze ich mal, oder?
Definitiv.
Und ihr habt ja auch jetzt eine schöne Bestätigung eurer Arbeit bekommen, weil ihr von der IHK mit dem Siegel Top-Ausbildung ausgezeichnet wurde. Was ist das und auch was bedeutet das?
Genau, World IT ist jetzt zum zweiten Mal mit dem Siegel Top-Ausbildung von der IHK ausgezeichnet worden. Zum ersten Mal haben wir dieses Siegel vor 3 Jahren bekommen. Mit diesem Siegel zeichnet die IHK Betriebe aus, die eine Top-Ausbildung machen. Es gibt dann einen Kriterienkatalog, den die IHK vorlegt, den man erfüllen muss. Man wird dann sozusagen auditiert und dann schaut die IHK auf so 5 Stichpunkte, sage ich mal. Dazu gehört das Ausbildungsmarketing, das heißt, wie bekommen wir Auszubildende, wie führen wir die Auszubildenden in den Betrieb ein, was machen wir für den mit Inhalten, also wie ist die Ausbildung dann, wie läuft sie tatsächlich ab und auch, was passiert nach der Ausbildung. Und diese Teilbereiche, die arbeitet man für die IHK aus, man bespricht das mit denen und dann wird das geauditiert, wird geprüft. Und ja, da sind wir ausgezeichnet worden. Das freut uns sehr, weil das auch für uns nochmal eine Bestätigung ist, dass unsere Ausbildung halt diesen hohen Qualitätsstandard, die man sich auch selber stellt, auch nach außen genügt.
Was bedeutet dieses Siegel vielleicht auch fürs Unternehmen? Also was hat dieses Siegel auch für Vorteile für euch?
Zum einen ist das erstmal ein Marketingmittel. Das heißt, wir können damit werben, wir machen gute Ausbildung. Das hilft uns, den Azubis auch klarzumachen, jemand, der sich bewirbt, hier, schau mal, die machen ihren Job gut. Oft ist es für Azubis natürlich auch schwer zu beurteilen. Die schauen nur auf Webseiten, die sehen vielleicht hübsche Marketing-Slides, die sehen hübsche Bilder. Aber das ist ja, kann oft gar nichts bedeuten.
Ja.
Und wenn man so ein Siegel sieht, was von einer externen Stelle vergeben wird, kann das nochmal sicherstellen, die machen es gut und die machen es ordentlich.
Genau, dieses Siegel wurde auch 2018 das erste Mal vergeben und seitdem, habe ich nochmal nachgeschlagen, sind es auch erst 42 Unternehmen, die damit ausgezeichnet worden sind. Also ist auch nicht so, dass das jedes Unternehmen einfach so bekommt, muss man jetzt auch mal ehrlich sein.
Korrekt.
Sondern dafür muss man schon was machen. Du hast gesagt, es gibt verschiedene Kriterien. Das sind 5 Stück. Einmal das Ausbildungsmarketing/Recruiting, wovon du schon gesprochen hast. Das Thema Start in die Ausbildung, Organisation und Durchführung der Ausbildung, die Prüfung und auch der Abschluss der Ausbildung oder der Prüfung. Das sind so die Rahmenkriterien, die dann überprüft werden oder mit durchgegangen werden.
Ja, und was man dazu noch sagen kann, also uns hat dieses Siegel auch sehr geholfen. Also man stellt die eigene Ausbildung nochmal auf, oder man durchleuchtet die eigene Ausbildung nochmal. Man bekommt dadurch Impulse, was man nochmal machen kann und wo man nochmal besser werden kann, weil man möchte ja immer nach etwas Höherem streben und das hilft uns da sehr. Und gerade diese Punkte nochmal zu sehen und nochmal zu reflektieren. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin?
Wie schwer ist es denn da eigentlich auch flexibel zu bleiben in der Ausbildung? Wenn zum Beispiel kreative junge Köpfe bei euch anfangen, die Ideen haben, die vielleicht Projekte umsetzen wollen, wie passt das in so einen Ausbildungsplan dann auch zum Beispiel?
Naja, also ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben einen groben Plan, was wir mit den Azubis machen wollen. Den muss man auch haben, gerade auch um Ressourcen zu planen. Das heißt, welcher Ausbilder ist wann für den Azubi da. Aber so externe Inputs durch die Azubis, wenn einer sagt, ich habe ein besonderes Interesse, ich möchte mich jetzt mit Photoshop beschäftigen, ich möchte irgendwie digitale Sachen gestalten, dann haben wir, das Schöne ist bei uns im Unternehmen, alle Köpfe im Haus. Das heißt, wir haben alle Skills. Wir sind sehr, sehr divers und sehr unterschiedlich aufgestellt und wir können eigentlich alles anbieten. Und dann tauschen wir uns unter den Ausbildern aus, schauen, wie passt das rein und probieren das definitiv alles noch irgendwie einzubringen. Denn einen gewissen Spielraum, auch wenn man natürlich so einen Grundplan hat, was muss man den Inhalten, den Azubis vermitteln, eine gewisse Freiheit ist immer da und die probieren wir auch zu nutzen.
Lass uns mal über das nächste Thema sprechen. Ich habe es so ein bisschen überschrieben mit dem Begriff New Work. Das ist, finde ich, so ein Begriff, der auch so ein bisschen für die neue Arbeitswelt oder vielleicht auch neue Arbeitsrealität steht. Das wird halt so landläufig unter New Work zusammengefasst. Adrian, vielleicht auch wieder die Frage an dich. Was verstehst du eigentlich ganz persönlich oder ihr als Unternehmen unter diesem Begriff?
Ich muss da tief Luft holen, weil wenn ich den Begriff New Work höre, dann bluten meine Ohren.
Oh Gott, das wollte ich jetzt nicht dafür sorgen.
Nein, alles gut. Weil ich, also so ein bisschen ist der so ein bisschen für mich schon leicht aus der Mode gekommen, weil die New York gibt es ja schon wirklich seit einigen Jahren. Und im Grunde genommen versuchen, ich sag mal, Unternehmen, die alte Strukturen, alte Prozesse haben, sich mit New York zu schmücken, indem sie zum Beispiel jetzt irgendwie Homeoffice anbieten. Und ich glaube, das ist viel mehr als nur das. Also das ist der Charakter des Unternehmens, der wichtig ist. Und es geht mir, also mir persönlich geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie ein paar Buzzwords aufzunehmen und diese umzusetzen, wie zum Beispiel jetzt flexible Arbeitszeiten, sondern für mich geht es vielmehr darum, den Geist einzufangen, der jetzt notwendig ist, um das Team glücklich zu machen. Das, was heute die einzelnen Kollegen, Kolleginnen glücklich macht, kann ja morgen schon wieder anders sein. So, und dann wird man ja keinen neuen Begriff hoffentlich dafür haben, sondern für mich ist es immer sozusagen die aktuellen Bedürfnisse und die aktuellen Entwicklungen der Gesellschaft zu beobachten, zu hinterfragen und dann natürlich uns dementsprechend anzupassen, damit die Performance am Ende des Tages ja gesamtbetrieblich maximiert wird. Und die Performance, so bin ich fest von überzeugt, kann maximiert werden, wenn das Team auch wirklich Spaß bei der Arbeit, Spaß im Unternehmen, Spaß mit dem Team hat. Und was ist dazu benötigt, damit das Team auch Spaß hat? Da finde ich, muss man auch, wie vorhin in der Frage der Beziehung, ständig hinterfragen. Also was sind denn eigentlich die Punkte? Ne? Und ja, vielleicht eines der Kernpunkte, die zumindest jetzt und wo auf jeden Fall sind und auch häufig jetzt auch in verschiedenen Medien zu hören sind, ist auf jeden Fall die psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz. Also das ist eines der Themen, die eigentlich schon immer wichtig waren, aber jetzt wieder medial mehr in Erscheinung treten. Und ich glaube, das wird immer Bestand haben, dass das wichtig ist. Und das ist auch ein Thema, was für uns total wichtig ist und wo wir sehr, sehr viel machen, damit bei uns die gefühlte psychologische Sicherheit auch hoch ist.
Das finde ich total gesunde und interessante Einstellung auch, weil genau, vielleicht bei dem Begriff New Work denkt man so als erstes an so Buzzwords wie Remote-Arbeit und Vier-Tage-Woche oder so. Vielleicht, das sind so Begriffe, die vielleicht auch schon ein bisschen ausgelutscht sind, wenn man so möchte. Aber was hat es damit auf sich? Erzähl doch mal ein bisschen mehr zu dieser psychologischen Sicherheit. Das habe ich jetzt so noch nicht in dem Zusammenhang gehört.
Ja, also im Grunde genommen, psychologische Sicherheit bedeutet, wenn du dich Sicherheit, also wenn du ein hohes Maß an Sicherheit an deinem Arbeitsplatz empfindest, und im Grunde genommen dich so ausleben kannst, wie du möchtest. Und ich meine jetzt gar nicht so sehr inhaltlich, dass jeder macht, was er möchte, sondern als Mensch. Das heißt, wenn du etwas sagen möchtest, dann sagst du es. Also wenn du etwas auch sagen möchtest, was vielleicht unbequem ist und vielleicht nicht gerne gehört wird, weil es vielleicht gegen die Produktpolitik ist oder wenn das vielleicht andere Menschen mitunter nicht gut finden, dann hast du trotzdem aber das Gefühl, dass du es sagen kannst, ohne Nachteile zu erfahren. Und wenn du, und das ist absolut aber nicht, also das ist absolut nicht einfach, so eine Atmosphäre, so ein Gefühl im Unternehmen zu schaffen, weil du hast zwei Extreme. Entweder du schaffst ein Team oder eine Atmosphäre, wo die Menschen autokratisch geführt werden mit sehr viel Druck, mit sehr viel Lautstärke und die Menschen werden drangsaliert. Das heißt, die müssen sozusagen kuschen und Obrigkeitsgefühl. Oder du hast das andere Extrem und zwar du hast so eine, ich sag mal, Heiti-Teiti-Welt, wo sich alle im Arm halten und alle lieb haben. Ja. Das ist auch auf jeden Fall destruktiv, weil dann hast du so eine Atmosphäre geschaffen, wo man sich auch nichts traut zu sagen, um bloß die Gefühle des anderen nicht zu verletzen. Deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, die Mitte zu treffen und zwar über radikale Transparenz, dass man es, wie gesagt, schafft, eben transparent über alle Dinge zu berichten, zu erzählen, auch transparent mit den Gefühlen, sich aber auch für die Menschen zu interessieren, also nicht nur die Arbeitsperspektive, sondern auch wirklich die private Perspektive sich dafür zu interessieren. Vielleicht eine Anekdote dazu. Wie habe ich das persönlich erlebt? Ja. Weil ich persönlich das immer ganz spannend
finde. Ja, mach das, erzähl.
Also ich habe zum Ende des Studiums auch hier in Oldenburg gearbeitet und ich habe das Gefühl gehabt, als ich hier gearbeitet habe, dass das natürlich sehr autokratisch, sehr hierarchisch aufgebaut ist und man sich im Grunde genommen nicht für den Menschen interessiert hat auf Arbeit. Das heißt, wenn du auf Arbeit gehst, dann hast du zu funktionieren. Das, was dich privat bewegt, interessiert uns nicht. Du musst funktionieren. So, und dann war ich in den USA. Ich war für 2 Jahre in Los Angeles, habe da auch gearbeitet und habe das komplett anders erlebt. Also da war das wirklich so, die Menschen haben sich für einen interessiert. So, das mag jetzt vielleicht auch am Arbeitgeber liegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es zwischen den Ländern so einen Unterschied gibt, aber ich habe das zumindest da komplett anders erlebt. Und da habe ich wirklich super viele Anekdoten, wo man sich für mich als Menschen interessiert hat. Und dann bin ich wiedergekommen und also das war noch vor der Gründung, aber ich habe gesagt, wenn wir das machen, dann muss es unbedingt so sein, dass wir uns eben auch für den Menschen interessieren. Und wie schaffen wir das? Oder zumindest, was ist einer der Prozesse, um das sicherzustellen? Irgendwann haben Torm und ich gesagt, wir müssen die disziplinarische Verantwortung von der inhaltlichen Verantwortung trennen. Wir haben auf der einen Seite die inhaltliche Verantwortung über die Product Owner Project Manager gesteuert, weil wir eben ganz stark agil arbeiten, im Projektgeschäft tätig sind und wie gesagt, der Project Manager oder der Product Owner steuert die Teams inhaltlich. Und dann auf der anderen Seite haben wir sogenannte Teamcoaches. Und ein Teamcoach hat die disziplinarische Verantwortung. Und ein Teamcoach darf maximal 7 Teamies haben, also Teammitglieder, damit er genug Zeit und Raum im Jahr hat, um sich vollumfänglich, also wirklich 360 Grad mit den Menschen zu beschäftigen. Also nicht nur die Arbeitssicht, sondern auch die private Sicht, um wirklich zu mal schauen, wie es jemandem geht. Denn wenn er privat, ich sag mal, Stress hat, Themen hat, dann wird er die unweigerlich auch mit zur Arbeit nehmen. Und wenn man ihn da unterstützen kann, dann kann man gemeinsam womöglich die Zeit verkürzen.
Das ist sehr spannend. Das habe ich so tatsächlich auch noch nicht erlebt, weil, wo du bei einer Anekdote warst, ich habe 10 Jahre zum Beispiel in München gelebt als freier Journalist und ich habe da auch als freier Mitarbeiter beim großen Verlagshaus gearbeitet in München. Ich werde den Namen sicher jetzt aber nicht sagen. Aber ich sagte genau da habe ich unter einem richtigen cholerischen Chef gearbeitet. Da war genau das, was du sagtest, dieses, also ein bisschen mit der Peitsche durch das Büro gegangen, so habe man sich gefühlt, das muss jetzt in 2 Stunden und telefonie da hinterher. Das war genau das krasse Gegenteil, wo ich dann auch daraus, also ich habe ein halbes Jahr später gesagt, so, ich möchte nicht mehr, ich gehe einfach selber von mir aus, ich habe keinen Bock mehr drauf. So. Ja. Und das war dann so, woraus ich dann die Erfahrung gesammelt habe, so möchte ich auf gar keinen Fall wieder arbeiten. So, ganz klar. Aber ich verstehe auch, dass es in die andere Richtung ja natürlich auch ein Problem ist, wenn es dann zu sehr ins, wir haben uns alle lieb und alles toll und hier, ne, lass uns nochmal zusammen irgendwie hier ein Liedchen trällern. So.
Ja, geht auch nicht, genau. Deswegen, da muss man schauen und ich finde, das ist auch etwas, was man nicht irgendwie in einen Prozess gießen kann und dann funktioniert's, sondern es ist eine beständige Motivationsarbeit. Also wir haben zum Beispiel auch im Team der Teamcoaches sozusagen immer wieder Retros, wo wir uns einmal im Quartal zusammensetzen und dann wirklich nochmal uns selbst hinterfragen, wie wir das besser machen können. Und ich habe dann immer so eine Motivationsseite, wo ich dann immer die Dinge, die mir wichtig sind, sozusagen immer wieder motiviere, um auch die Kultur zu kultivieren.
Ja, verstehe. Tobias, ich würde dich nochmal mit reinholen. Wie wichtig ist denn so dieses ganze Thema, eure Philosophie haben wir jetzt so ein bisschen schon rausgehört, auch für Leute, die sich bei euch bewerben, bei den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Was hast du da so für Beobachtungen gemacht?
Ich glaube, das ist unfassbar wichtig, dass das Unternehmen sich modern darstellt und auch modern ist. Und diese New Work-Aspekte, zusätzlich zu dieser psychologischen Sicherheit, was wir gerade gehört haben, auch anbietet. Dadurch hebt man sich auch von der Masse ab. Es gibt immer noch die klassischen Unternehmen, Handwerksbetriebe und Co., die auf dieser hierarchischen Ebene funktionieren. Aber die Jugendlichen und die zukünftigen Azubis haben oft diesen Anspruch, dass bestimmte Dinge geboten werden. Ne? Also da gehört dann Homeoffice dazu, da gehört in unserem Beispiel eine Candybar dazu, Getränke, die es am Arbeitsplatz gibt. Das sind einfach Dinge, über die die Azubis und auch die Mitarbeiter einfach keine Sorgen machen wollen. Die wollen sich am Arbeitsplatz wohlfühlen, die wollen auch mal die Chance haben, am Arbeitsplatz eine Viertelstunde Tischtennis zu spielen. Wenn man denen das bietet, dann ist dieser Wohlfühlfaktor da. Was wir auch gerne machen, wenn wir zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch haben, wir gehen einmal durchs Gebäude, wir zeigen einmal, so arbeiten wir, das ist unsere Arbeitsumgebung, das bieten wir an Benefits und das holt auch die Azubis, das holt auch Bewerber ab und das finden auch ganz viele Leute einfach toll und das ist einfach super.
Ich habe dazu noch eine Ergänzung, weil mir das auch persönlich wichtig ist. Ich glaube, das eine ist diese, ich sag mal, typische Benefits-Liste, die man abchecken kann. Und das sehe ich immer wieder auch bei vielen Unternehmen, die eben diese Liste sozusagen ja ausfüllen und sagen sich, okay, jetzt haben wir jetzt irgendwie bei 80% ein Häkchen gesetzt, jetzt haben wir New Work implementiert. Ja, klar, es gibt da viele Benefits, ja. Das ist richtig so. Und trotzdem, wenn man dort arbeitet, fühlt man vielleicht nicht diesen Geist, den eigentlich New Work, also ich habe tatsächlich mich damit ein bisschen intensiver beschäftigt und das hat ja einmal, also das hat ein Psychologe, glaube ich, aus Österreich irgendwann mal initiiert und im Grunde genommen geht es darum, dass die Menschen sich wohlfühlen am Arbeitsplatz. Ja. So, und eine Checkliste abzuhaken und diese Benefits anzubieten, das ist es nicht. Also ich kann auch ohne, ich sag mal, Tischtennis und sonstige Dinge, die man da anbieten kann oder nicht.
Ohne Obstkorb.
Genau, trotzdem also sozusagen eine Atmosphäre schaffen, wo man sich wohlfühlen kann. Und ich glaube, diese zwischenmenschlichen Dinge, also das intrinsische Interesse, eine Umgebung zu schaffen, wo sich die Menschen wohlfühlen, ist, glaube ich, viel entscheidender und viel wichtiger, als eine Liste abzuhacken.
Ich habe auch aus Gesprächen in meinem Umfeld aber schon auch die Wahrnehmung, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das auch einschätzen oder seht das vielleicht sogar anders, dass das vielleicht teilweise auch so ein vielleicht Generationskonflikt sogar ist, dass vielleicht eher die jungen Generationen, ich zähle uns jetzt mal alle so dazu noch, ne, dass wir da irgendwie sagen, ja, genau das ist, wie wir arbeiten wollen. Aber ich habe es auch wahrgenommen, dass dann Leute richtig regelrecht abwinken, sagen so, ach komm, ja, und dann wollt ihr von zu Hause arbeiten, um irgendwie nochmal, ne, die Füße ein bisschen mehr hochzulegen und so. Also ist das auch irgendwas, wo einige Leute das komplett ablehnen, diesen neuen Weg?
Du meinst jetzt von der Arbeitgeberseite aus oder von der Arbeitnehmerseite?
Ja, Arbeitnehmer. Aber Arbeitgeber gibt es bestimmt auch, die das jetzt nicht so unterstützen. Ich glaube, das ist einfach eine Einstellungssache. Aber Arbeitnehmer vor allem, dass sie sagen, ja, wir wollen vielleicht so gar nicht arbeiten. Habt ihr das auch schon mal irgendwie als Feedback bekommen?
Also grundsätzlich, ob man jetzt bei uns zum Beispiel, also wir haben eine Homeoffice-Quote, wo man mindestens einen Tag im Office sein muss. So, das heißt, man kann schon sehr flexibel arbeiten und das ist eine Option. Das heißt, wenn das jemand nicht machen möchte, sozusagen zu Hause zu bleiben, dann kann er das auch so. Also wir bieten auch feste Arbeitsplätze bei uns im Office an, weil uns das total eben wichtig, genau das ist eigentlich schön, jetzt wenn ich drüber nachdenke, schön gesagt, weil uns genau eben das auch wichtig ist, wenn jemand sich sozusagen sein Zuhause auf Arbeit einrichten möchte, dann kann er das. Weil wir sind ja umgezogen vor 2 Jahren und wir haben uns natürlich auch viel mit diesen Fragen beschäftigt, wie kann man es denn gestalten? Und eines der Ergebnisse war, dass ich eben, ich weiß nicht, 70-80%, also ein Großteil des Teams gesagt haben, naja, ich möchte wieder meine Bilder und meine Teddys und was auch immer wieder auf meinen Tisch stellen, so wie ich das vorher hatte. Und ja. Viele auch, die sich zum Beispiel auch von Konzernen bei uns bewerben, die sagen, naja, mir ist Office wichtig. Also mir ist es wichtig, dass ich wieder sozusagen ein Zuhause habe und nicht, dass ich irgendwie mich über Mobile-Arbeitsplätze einstempeln darf, genau, und dann mit irgendwelchen Menschen zusammensetze, ja, die ich dann sowieso nicht kenne, weil da, keine Ahnung, ein paar hundert Menschen arbeiten.
Ja, genau. Das ist es halt, ne? Das gibt's da, glaube ich. Ich glaube, der Weg ist ja immer mehr zu diesem mobilen Arbeiten. Ehrlicherweise, wir hier im Haus haben das auch, so mobile Plätze. Ist auch so, dass einige manchmal sagen, ich möchte halt gerne den Platz, den ich immer habe, und ich möchte da immer das Bild von meinem Hund, Dackel, Katze, Wellensittich, was auch immer stehen haben und den nicht immer abends wegräumen müssen. So, ne? Das ist das vielleicht, was du da auch gerade meinst, dass es solche Charaktere halt auch gibt einfach. Ne?
Ja. Aber das ist einfach die Flexibilität, die man als Arbeitgeber auch bieten kann. Also wir haben ja die Homeoffice-Quote, aber unser Unternehmen und die, wie wir zusammenarbeiten, sorgt dafür, dass ich zum Beispiel gerne ins Büro komme. Mir macht das Spaß. Ich habe das Angebot, jederzeit natürlich im Homeoffice zu sein, aber ich gehe gerne in die Firma. Und das ist auch etwas, was alle Mitarbeiter, was unsere Azubis spüren. Und dann sind die da und dann tauschen wir uns aus und dann entsteht auch vielleicht eine ganz andere Atmosphäre, dann entsteht eine Sicherheit, dann entsteht ein Teamgefühl und das macht Spaß. Und wie gesagt, das Angebot sollte immer da sein, aber jeder kann dieses Angebot nutzen und ausleben, wie er möchte.
Lass uns jetzt zum Abschluss noch mal ein bisschen in die Glaskugel schauen. So, wenn ihr jetzt so in 10 Jahren denkt, wie sieht da euer Arbeitsalltag, vielleicht auch eure Unternehmensphilosophie aus, so in 10 Jahren? Adrian, vielleicht was kommt dir da so als erstes in den Sinn?
Also Unternehmensphilosophie, ich fange mal anders an. Also ich glaube, der Charakter, den wir jetzt haben, ich hoffe, den können wir konservieren, weil wir haben uns ja entschieden, weiterhin zu wachsen. Nicht, weil wir irgendwie des Wachstumswillens das einfach toll finden, sondern einfach auch da, um die Resilienz zu steigern. Und wir reinvestieren im Grunde genommen viel von den Umsätzen in Forschung und Entwicklung. Und das heißt, je mehr Umsatz, umso mehr spiegelt für tolle neue Dinge, die wir da machen können. Und da ist eben auch das Ziel, da eben auch wachsen zu können. Und was ich mir persönlich immer stelle, wie kriegt man das hin, den guten Charakter, den ich zumindest glaube, dass wir den haben, zu behalten, trotz des Wachstums. Das ist eines der Themen, die mich zumindest umhertreiben. Und ansonsten von der Unternehmensphilosophie auch behalten, also tolle neue Softwareentwicklungen zu tätigen und immer aber auch mit dem Hintergrund und der Bewusstsein einen positiven Fußabdruck für die Gesellschaft irgendwie mit dem tun, was man da macht, zu hinterlassen.
Sehr gut. Tobias, hast du noch was anzuhängen, noch irgendwas anzumerken?
Ja, ich glaube, die IT-Welt wird sich in den nächsten 10 Jahren stark verändern. Wir erleben jetzt die Anfänge mit KI und Co. Gerade unsere Arbeitswelt des Softwareentwicklers, wie wir Produkte erstellen, welche Produkte erstellen und mit welcher Geschwindigkeit, wird sich stark verändern. Der genaue Umfang ist noch unklar. Wichtig ist, glaube ich, dass wir offen sein müssen für diese Veränderung, dass wir bereit sein müssen, diese Veränderung auch mitzugehen. Und ich glaube, es wird sich in den nächsten 10 Jahren viel, viel mehr um die Menschen drehen als um die Produkte. Wir Menschen müssen miteinander reden. Das heißt, Anforderungen für Software erfassen und Co. Den Rest macht vielleicht in 10 Jahren eine KI, aber wir müssen miteinander sprechen, uns austauschen wollen, uns austauschen können. Aber das ist schön, das macht's toll.
Macht das alles einfach auch aus, ne? So ein bisschen die Arbeit aus.
Ja.
Gut. Lieber Tobias, lieber Adrian, vielen Dank für eure Offenheit und den Einblick in euer Unternehmen. Vielen Dank.
Ja, Julian, wir haben zu danken.
Danke gleichfalls.
Sehr gern. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge und auch am Ende der ersten Staffel von Zwischen Pausenbrot und Perspektive. Ich hoffe, ihr habt viele spannende Einblicke bekommen in den ganzen Folgen über Orientierungslosigkeit, Ausbildung bis hin jetzt zur Gründung, New Work, alles, was so dazugehört. Was vielleicht noch ganz persönlich, so ein persönlicher Satz am Schluss, was ihr hoffentlich aus dieser Staffel mitnehmen solltet, ist, dass es nicht diesen einen richtigen Weg gibt, dass Umwege und Fehler auch normal sind und dass Ausbildung, Mentoring und auch einfach Mut, eigene Wege zu gehen, unglaublich wichtig sind. Und dass man auch erfolgreich scheitern kann, das hat man auch schon in einer Folge erlebt. Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und wenn ihr mögt, euch diese Folge, diese Staffel gefallen habt, dann gebt unserem Podcast doch eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das wird uns helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.